Liebe Gemeinde,
der Predigttext für den Volkstrauertag ist dieses Jahr aus dem Prophet Jeremia. Und Jeremia, der Prophet, spielt in meinem Leben mit Gott selber eine große Rolle. Man könnte sagen, ja, ich kann sagen, das war das Wort Gottes aus dem Propheten Jeremia, das mich eigentlich getroffen hat. Und zwar im Kapitel 17, wo es über das menschliche Herz heißt, das menschliche Herz ist ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Und das wusste ich damals, da war ich 16, das ist die Wahrheit über mich. Auch mein Herz ist ein trotzig, pubertär trotzig, aber auch gleichzeitig sehr verzagtes, ängstliches Ding. Wer kann es ergründen? Ich nicht. Und dann fing ich an, in dieser Zeit mich von Gott ergründen zu lassen, denn das geht weiter. Ich, der Herr, kann es ergründen. Und dieses Kapitel 17 im Propheten Jeremia, das endet dann mit der Bitte: Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so wird mir geholfen. Und es gehört zu einem Reifeprozess auch der Jugendlichen, die, wie ich auch damals mit 16, noch so viel sich versprochen haben von Menschen, nach und nach zu entdecken, da liegt der Grund, auf den ich mich verlassen kann. Im Jeremia 17 steht nämlich auch: Verflucht ist der Mensch, der sich auf Menschen verlässt. Und da hatte ich gerade eine Freundschaft, die in die Brüche ging mit einem Freund. Ja, man kann sagen, damals, dass er mich eigentlich so verlassen hat, kann man sagen. Und wir waren eigentlich dicke Freunde gewesen. Und da erkannte ich die Wahrheit von Gottes Wort. Verflucht ist der Mensch, der sich auf Menschen verlässt. Und gesegnet, das begann ich damals auszuprobieren, ist der Mensch, der sich auf Gott verlässt. Also aus diesem Prophet Jeremia, der auch eine tragische Figur in der Geschichte Israels spielte, ist unser heutiger Predigttext. Jeremia war nämlich ein Prophet, der leider eine unbequeme Botschaft, zumindest hauptsächlich seinem Volk, verkündigen musste. Damals gab es nicht nur ihn, sondern viele andere Propheten, und sie haben, wie das heute auch so ist, oft ihre eigenen Gedanken als Gottes Wort ausgegeben. Und das fällt ja so leicht, dem Volk nach dem Munde zu reden, um anerkannt zu sein. Und so haben sie es auch getan. Und Jeremia musste nun von Gott her diese unbequeme Botschaft sagen: Falsch. Leider sagt Gottes Wort, es ist nicht Friede im Augenblick in Israel, sondern das sind falsche Propheten, die euch das sagen. Und er musste dafür auch viel leiden. Er wurde gefangen genommen. Er ist auch, stellen Sie sich das mal vor, in einen Brunnen gekommen, wo man bis zur Hüfte im Schlamm versank. Da musste er tagelang drin sein. Und er wird der weinende Prophet genannt. Von ihm stammen ja auch die Klagelieder. Und aus diesem Prophet ist nun unser Predigttext am Volkstrauertag. Und er ist aus dem Kapitel 8, Vers 4 bis 7. So spricht der Herr: Wo ist jemand, wenn er fällt, der nicht gern wieder aufstünde? War das zu kurz? Nochmal Jeremia 8, Vers 4 bis 7. Wo ist jemand, wenn er fällt, der nicht gern wieder aufstünde? Wo ist jemand, wenn er irre geht, der nicht gern wieder zurechtkäme? Warum will denn dieses Volk zu Jerusalem irre gehen? Für und für. Sie halten so fest am falschen Gottesdienst, am Irrtum, kann man auch übersetzen, dass sie nicht umkehren wollen. Ich sehe und höre, dass sie nicht die Wahrheit reden. Es gibt niemand, dem seine Bosheit leid täte und der spräche, was habe ich doch getan? Sie laufen alle ihren Lauf wie ein Hengst, der in der Schlacht dahinstürmt. Und dabei, der Storch unter dem Himmel weiß seine Zeit. Die Turteltaube, der Kranich und die Schwalbe halten ihre Zeit ein, in der sie wiederkommen sollen. Aber mein Volk will das Recht, die Ordnung des Herrn nicht wissen. Liebe Gemeinde, der Sonntag hat wie gesagt mehrere Namen. Er hieß mal Heldengedenktag, wurde früher mal im März gehalten, ist dann verlegt worden auf den vorletzten Sonntag im Kirchenjahr, bevor wir dann Totensonntag oder Ewigkeitssonntag begehen und dann beginnt das Kirchenjahr neu. Dann erhielt er den Namen Volkstrauertag und wir wechseln uns ab. Mein Kollege wird um 11:30 dieses Jahr auf dem Friedhof am Mahnmal sein und ein paar Worte sagen. Wir denken an die Menschen, die nicht eines, in Anführungszeichen, natürlichen Todes gestorben sind, sondern Opfer sind eigenen Irrtums, aber auch verführte Verführer, die reingefallen sind auf die großen Lügner der Weltgeschichte. Und wie gesagt, er heißt für manche auch inzwischen schon Friedenssonntag, weil das ja auch viel schöner ist, wenn wir statt Totensonntag Ewigkeitssonntag sagen und statt Volkstrauertag Friedenssonntag. Also zu jedem dieser Namen ließe sich eine eigene Predigt halten, zu dem Namen Helden, zu dem Namen Volkstrauer und Frieden. Und da gäbe es zwischen Zustimmenden auch die Ablehnenden. Beim letzten, bei der Bezeichnung Frieden, kann man vielleicht sagen, sind wir uns alle einig? Frieden, wer will den nicht? Und doch spaltet gerade dieses Wort heute die Menschheit immer schon und immer noch. Kluge und willige Leute sitzen zusammen heute schon immer und immer noch und kriegen den Frieden nicht hin. Ich möchte mal wissen, wie sich so ein UNO-Abgeordneter vorkommt, der diese Streithähne, diese lächerlichen Erwachsenen an den Tisch versucht zu bekommen, die sich aufspielen, als hätten sie das Recht, ganze Länder in Schutt und Asche zu legen, diese lächerlichen Erwachsenen, und versucht, diese Streithähne zu einem vernünftigen Gespräch zu bringen, wie man sich da vorkommen muss. Und es scheitert und scheitert schon jahrelang jetzt. Was ist denn da eigentlich los, wenn man da mal tiefer blickt in uns, dass das nicht geht, dass man trotz unterschiedlicher Religionen, politischer Weltanschauung, wenigstens nicht nebeneinander leben kann und leben lassen kann. Politisch, gesellschaftsmäßig wenigstens nebeneinander oder miteinander. Was ist da los, wenn wir vor ein paar Wochen, ich habe die Beerdigungsfeier mit tiefer Beteiligung gesehen, da habe ich es vielleicht ein bisschen besser wie manche andere Berufe, Ich konnte die sehen von 14 bis 15 Uhr, die Beerdigungsfeier von Rabbinen. Was ist da los, wenn heilige Gesetze gebrochen werden? Ein Jude bringt keinen Juden um. Weil einer zu friedlich ist, ja? Weil einer zu viel Frieden machen will. Und er will ja doch eigentlich gar nicht den tiefen Frieden. Er wollte ja nur, dass man nebeneinander lebt und es aushält. Und das war schon zu weit gegangen. Also, ich muss immer lächeln. Am letzten Mittwoch war doch Fußball, da habe ich es wieder getan. Wenn das ertönt, Einigkeit und Recht und Freiheit. Besonders Einigkeit. Muss man schmunzeln, nicht? Auch in unserem Land. Wo ist sie denn, die große Einigkeit? Und die Fußballer, die haben das dann auch nur so ganz zaghaft da über die Lippen gebracht. Ich weiß nicht, ob es die Resignation ist über die drei Worte, Einigkeit und Recht und Freiheit, kurz vor so einem Spiel, wo man sich die Knochen bricht. Oder, und sich versucht natürlich, also die Zeitlupe zeigt es ja ganz genau, ja, auch nicht nur fair zu behandeln. Wo ist denn diese Einigkeit, auch in unserem Land? Und es macht auch nichts. Der Friede, von dem die Bibel spricht, ist ja gar nicht das, dass man sich immer einig ist. Das wäre Unsinn zu glauben. Wir haben auch in unserem Kirchenvorstand Uneinigkeit. Wir haben CDU-Leute, wir haben grüne Leute. Und trotzdem haben wir auf der Grundlage des Friedensfürsten eine Basis, auf der wir miteinander leben können, arbeiten können und glauben können. Also Einigkeit heißt ja nicht, dass ich immer einem nach dem Mund rede, einer Meinung bin, aber dass ich diesen großen Einen habe, der mir so viel Grundlage gibt, in den wesentlichen Dingen wenigstens einig zu sein. Und in den unwesentlichen Fragen darf man unterschiedlicher Meinung sein. Ist doch ganz lustig, wenn die Grünen engagiert sind und es bedeutet auch wirklich was, es ist nicht nur eine Kleinigkeit, wenn wir jetzt hier unsere im Vorplatz die Renovierung bald beginnen dürfen, dass man sich bemüht um Steine, in denen das Wasser absickert, während das vielleicht einer anderen Partei ganz egal ist. Sicher sind wir nicht schon genug zubetoniert im Rhein-Main-Gebiet. Wir könnten es aber auch ein bisschen höher legen und dann auf der Seite abfließen lassen, in den Wald hinein. Aber nun haben wir Steine gefunden, die das Wasser auch durchlassen, porös sind. Aber wesentliche Fragen sind das nicht. Und dann eben dieser Sonntag, an dem wir, ja, viele sitzen hier, die Erinnerungen haben können. Ich bin ein Nachkriegswohlstandswunderkind, 1955 geboren. Ich muss das aufarbeiten, durch Bücher, durch Filme, durch Gespräche. Da erinnern wir uns an das, wo Gottes Wort hinein hier spricht. Eigentlich logisch. Wo ist, wenn man sich vorstellt, einer fällt hin, wo ist da jemand, der nicht gern wieder aufstünde? Wo ist einer, wenn er erkannt hat, er hat sich geirrt, nicht gern wieder zurechtkäme? Und das ist so unbegreiflich, dass die Bibel hier, das Gotteswort heute Morgen hier von Menschen spricht, die seltsamerweise nicht wollen, wenn sie sich geirrt haben. Hier ist die Rede von etwas Unbegreiflichem. Wer fällt, will doch gern wieder aufstehen. Wer sich irrt, wer sich verirrt, der will doch gern wieder auf den richtigen Weg kommen. Aber mein Volk, sagt Gott, will nicht. Sie sind wie durchgegangene Pferde, die sich auf dem Zaum, ja, festgebissen haben, sodass man die Zügel noch so ziehen kann und es nutzt nichts mehr. Durchgegangen, abgehauen, durchgebrannt. Und das ist ja nicht irgendein Volk, von dem hier die Rede ist, das ist das Volk Gottes, in dem so etwas geschieht. Das heißt also, dass eigentlich sensibel sein soll für die Stimme seines Herrn, dass er sich erwählt hat, mit dem er eine Geschichte hat, dass er auf das Hören seines Wortes eingeübt hat, durch Mose, durch die Propheten, durch die Gebote, die ja gar nicht so abhängig sind von okkulten Magiern und Praktiken und irgendwelchen großen Leuten, die sich aufspielen, nun aus der unsichtbaren Welt da ein Wort sagen zu können, wie in Assyrien, Babylonien und Ägypten, sondern die gewohnt waren zu wissen, wir kennen den lebendigen Gott und repräsentieren das Volk auf der Erde, das dokumentieren soll, wie es ist, wenn Menschen dem lebendigen Gott angehören. Gottes Wille möchte die Weltgeschichte füllen. Er fragt nicht danach, ob man ihm erlaubt, dass er der Herr ist, aber er möchte Menschen, die seine Wege wahrnehmen, und er will Ohren, die ihn hören, er will Herzen, die ihn fühlen, und er will unsere Hände, die ihm dienen, und an einen Mund, der ihn lobt. Und trotz dem Wort Gottes, trotz den Vermittlern, trotz Mose und den Propheten und bei uns, trotz Jesus Christus, ist dieses Irregehen möglich. Ist doch seltsam. Und es hat jetzt auch nichts Moralisches zu bedeuten, sondern eigentlich mit der Unfähigkeit zu tun, Gottes Wort zu unterscheiden von Menschenwort und von Leuten, die sich aufspielen, sie verkündigen Gottes Wort. Und es sind doch nur ihre überhöhten Machtwünsche oder Projektionen. Bei Jeremia hat diese prophetische Welle Hochkonjunktur gehabt in Israel. Und sie haben geschrien, Friede, Friede. Und Jeremia musste leider sagen, stimmt nicht. Von was ihr sprecht, das ist nicht Friede bei Gott. Kaum jemals war in Jerusalem so viel von Gott die Rede. Wir sollten das auch vielleicht nicht ganz voreilig in unsere Gegenwart übertragen, weil es ist immer gefährlich. Meine Frau ermahnt mich manchmal, so alle 4 Sonntage ungefähr, pass gut auf, dass du nicht wieder deine gesellschaftlichen, pessimistischen, kulturpessimistischen Predigten hältst, wie schlimm es um uns herum aussieht. Das verhindert ja nur, dass die Gemeinde sich angesprochen fühlt. Dass wir uns gemeinsam schnell einschwören, wie schlimm es draußen aussieht und was da alles für selbsternannte Machthaber rumlaufen, die da hochmütig einherfahren und Gott spielen. Das passt uns so richtig, hier in diesem Raum zu hören. Aber wie steht's mit uns, mit dir und mit mir? Ist uns das schon passiert, dass wir nicht aufstehen wollten, weil wir hingefallen sind, weil wir das für den richtigen Weg gehalten haben, wie Gottes Wort hier sagt? Ist uns das schon passiert, dass wir nicht umgekehrt sind, als wir in die Irre gegangen sind, weil wir das für den richtigen Weg gehalten haben, auf dem wir sind? Wenn nämlich, das ist es doch, ein Hingefallener nicht aufsteht, dann hält er ja seine Lage, ja, für die richtige. Sonst würde er doch aufstehen. Dann hält er das doch für richtig, sich da unten aufzuhalten. Für seinen richtigen Platz. Und wenn einer, der irre geht, also in die Irre geht und auch irre geht, nicht stoppt und nach dem richtigen Weg fragt, dann hält er, das ist ja der mögliche Grund, seinen Weg für den richtigen. Und ein Christ, der begründet das dann immer sehr schnell mit Gott. Deswegen finde ich das gut, dass mein Amtsbruder ab und zu öfters, doch kann man das hören, darauf hinweist, dass er sagt, ihm wird immer unwohl, wenn Leute so kommen und sagen, hey, der Herr Jesus hat mir gezeigt, dass ich jetzt das und das, das machen soll. Das ist ihm immer unwohl. Jeremia hat also jetzt Gottes Wort in diese Situation sprechen müssen. Und da ist etwas Interessantes. Obwohl unsere Wissenschaft so weit ist, ja, sie ist ja schon weit, auch wenn die ganz großen Wissenschaftler auch zugeben, wie die Gehirnforscher, wir wissen auch heute noch nur 2 bis 3 Zentimeter, alles andere ist Geheimnis im Gehirn. Nobelpreisträger Sir John Eccles, Gehirn und Geist, geschrieben. Obwohl wir schon einiges wissen und aber obwohl auch die ganz Großen immer noch sagen, wir wissen nicht viel. Trotzdem ist dieses Geheimnis, auf das Jeremia hier anspielt durch Gottes Wort, immer noch Geheimnis, auch heute noch. Der Storch unter dem Himmel weiß seine Zeit. Die Kraniche und die Schwalbe wissen ihren Weg. Und das hat die Leute schon damals gewundert. Dieses Naturgeheimnis, das uns auch zum Staunen bringt. Jedenfalls, wenn du dich nur ein bisschen anfängst, damit zu beschäftigen, es ist ein großes Geheimnis. Da werden Tausende von Kilometern zurückgelegt. Und trotzdem ist da was drin, in diesen Tieren, was sie genau wieder zurückfinden lässt. Und dann auch die Ordnung und die Struktur, in der das abläuft. Und das bei Tieren. Und gerade letztens, es ist gar nicht lange her, konnte ich das selber neu bestaunen durch einen ganz tollen Video meines neuen Nachbarn beim Lachs. Deswegen möchte ich hier zu den Vögeln, den Tieren des Himmels, dieses eine Tier noch dazu bitte ergänzen, zum Beispiel den Lachs. Und es ist erstaunlich, dass erst jetzt die Wissenschaft anfängt zu enthüllen, dieses Geheimnis, wie es möglich ist, dass der Lachs von dem Platz an den Quellwassern des Flusses, an denen geleicht wurde und die Eier abgelegt wurden und er groß wurde und dann ins Meer schwimmt, nachdem er 4 Jahre lang Tausende von Kilometern im Meer zugebracht hat, genau wieder den Fluss findet, aus dem er ins Meer schwamm und dann auch die ganzen Verzweigungen, die dann noch in Nordamerika möglich sind, bis hin zu dem Quellfluss, bis genau zu der Stelle zurück, wo er dann seinen neuen Laich ablegt und dann stirbt er, weil er seine Mission erfüllt hat. Das ist ein Wunder. Es ist unfassbar. Für einen Fisch, der zwar sehr groß und schwer werden kann, aber der also mit einer ungeheuren Kraft und Zielstrebigkeit und Mut, die zu bewundern ist, bis zu 3 Meter hohe Wasserfälle überwindet, stromaufwärts. Ein Fressen für die Bären, die an diesen Stellen dann heute noch stehen. Und trotzdem bis zurück, genau an den Platz. Und heute erst beginnt man dieses Geheimnis zu lüften und es scheint zu liegen in einem Sinn, den der Lachs im Gehirn hat, ein Geruchssinn, ein spezieller, für den speziellen Geschmack des Wassers dieses Flusses. Das hat man durch Messgeräte festgestellt, wo man Wasser in einen wissenschaftlich aufgebahrten Fisch gegeben hat, wo dann die Messgeräte ganz wenig ausgeschlagen haben und dann hat man den Heimatfluss reingespritzt und dann haben die Messgeräte unwahrscheinlich stark ausgeschlagen. Und jetzt kommt das Erschütternde. Die Tierwelt macht uns vor, uns Menschen, die wissen sollten, wo sie herkommen, wohin sie gehören, von ihrem Schöpfer nämlich, wie das eigentlich sein soll. Und wir haben dieses unheimliche Menschsein in uns, diese tragische Würde, dass wir scheinbar diese innere Polizei, diese innere Sicherheit, diesen inneren Sinn nicht besitzen. Ist das nicht furchtbar? Und hat die Welt nicht zu leiden gehabt unter diesen Menschen, betrachten wir die Geschichte, die meinten, sie könnten, jawohl, sogar als von Gott Gesandte, Hitler empfand sich so, da die Welt zu ihrem Frieden und zu ihrer Bestimmung führen, und es waren doch alles Lügner, die in die Irre gingen. Ist das nicht unheimlich? Und dann, wenn wir unser Leben sehen, wie viel Irrwege, wie viel Irrtum. Und dabei möchte Gott doch, dass wir unsere Bestimmung finden. Er hat doch nichts dagegen. Er führt uns doch nicht in die Irre. Was ist also das für ein Geheimnis in uns, für ein furchtbares, tragisches, abgründiges Ding, dass wir von den Tieren noch was vorgemacht bekommen? Obwohl wir die einzigen Geschöpfe sind, zu denen Gott ja im Schöpfungsbericht sagt, lasst uns Menschen machen ein Bild, das mir gleich sei. Und obwohl sich die Bibel zu dem Satz versteigt, das muss man sich mal vorstellen, er hat den Menschen ein wenig niedriger gemacht als Gott. Also da ist doch wirklich nicht nur immer dieser Riesenabstand, von dem wir sprechen, durch die Sünde gerissen, sondern da ist auch ein Verhältnis. Wir sind ihm ähnlich. Und deswegen ist auch er nicht nur der ganz andere, der ganz ferne, der unerkennbare, der dunkle, unnennbare, sondern auch uns in gewisser Weise auf unserer Ebene der Persönlichkeit ähnlich. Wenn wir die Endlichkeit betrachten im Sinne, im Verhältnis zu seiner Unendlichkeit, dann sind wir von ihm getrennt, genauso wie die Tiere, genauso wie das Moos auf dem Felsen. Aber wenn wir die Seite der Persönlichkeit betrachten, dass der Mensch Person ist, Geist hat, Bewusstsein hat, Gehirn und Geist hat, ein Herz hat, das fühlt, nicht nur eine Pumpe, sondern auch das, was die Bibel meint mit diesem Innersten in uns, das mit Gott zusammenkommen soll. Das ist schon erstaunlich. Und Jeremia gebraucht dieses Bild. Und heute könnte man es noch viel besser wissenschaftlich erklärt, drastisch zum Ausdruck bringen. Übrigens, in anderen Kapiteln kommt es wieder und dann kommt es zusammen mit der Erkenntnis, sehr nüchtern, sehr ernüchternd, heute immer noch wie damals, dass weder Strafgerichte, selbst solche Erklärungen, wie ich sie jetzt gegeben habe, nicht daran ändern können, dass der Mensch auf seinem Irrtum beharrt. Jeremia hat es traurig erleben müssen, dass der Mensch sich von sich aus scheinbar nicht ändern kann in dieser Hinsicht. Er hat gesagt im Kapitel 13, der Moa kann seine Hautfarbe nicht wandeln und der Panther nicht seine Muster. Wie könnt ihr Gutes tun, die ihr gewohnt seid, Böses zu tun? Das war die erschütternde Erkenntnis von Martin Luther. Alles nutzt nichts. Ich kann meinen Leib peitschen, und das hat er getan, mehr als die anderen Klosterbrüder in seiner Zelle. Ich ändere mich nicht. Also, es ist aussichtslos, die Hingefallenen lassen sich nicht aufhelfen, die durchgehenden Pferde lassen sich nicht die Zügel anlegen, außer es sei denn, und jetzt kommt die Hoffnung, dass Gott wirklich selber ein Aufwachen schenkt. Das nennen wir in der Kirchengeschichte immer Erweckung, wenn einer aufwacht und merkt, boah, mein Leben war ein toller Roman, aber ich habe das Thema verfehlt. Ich habe alles in die falsche Richtung gemacht, nicht wahr? Gaspedal voll durchgetreten, aber ich wusste nicht wohin. Und dass er anfängt zu stoppen, zu halten und sagt, halt! Das war immer schon Erweckung. Erweckung ist noch nicht Reformation, dass mein ganzes Leben davon ergriffen wird, wie bei der Reformation bis hin zu neuen Gesellschaftsstrukturen ein Land ergriffen wird. Aber Erweckung muss sein. Und das kann Gott schenken. Damit fängt es an. Auch heute Morgen vielleicht, dass jemand unter uns merkt, ja, ich fühle mich von Gott gestoppt. Ich sollte mal wieder wirklich hinhören. Ich sollte jetzt nicht im kommenden Monat den ganzen Rausch mitmachen. Ich sollte anfangen, in die Stille zu gehen, damit ich wieder seine Stimme höre. Und damit ich wieder seine Sachen sehe, um die es ihm geht. Und wahrnehme, um dann von Gott bis ins Herz so verändert zu werden, dass ich auch meine Umgebung neu gestalten kann. Und schon am Schluss von Jeremia, damit müssen auch wir heute Morgen schließen, ist schon der Hinweis, im 31. Kapitel, lesen Sie mal Prophet Jeremia, wirklich. Da ist schon der Hinweis auf einen Gesalbten, der es wagt, Gott zu nahen und das Leben hinzugeben für uns. Und das weist schon damals auch weit über die Zeit des Volkes, des störrischen Volkes, zu Jerusalem hinaus, bis auf die, ja, man kann sagen, der Thessalonicher Brief ist aus der Forschung her gesehen der älteste Brief, also der zuerst geschriebenste Brief nach Jesus Christus. Der Thessalonicher Brief, da heißt es in Kapitel 5, Gott hat uns nicht gesetzt zum Zorn, sondern das Heil zu gewinnen durch Jesus Christus, der für uns gestorben ist. Auf das wir wachen oder schlafen, wir mit ihm leben sollen. Jesus Christus, da wird alle unsere Suche nach Sicherheiten von uns aus Frieden zu schaffen, Frieden zu halten, zweitrangig. Gott bietet uns sein Heil an. Das ist erstmal wichtig. Gott macht von sich aus Frieden mit uns und ich bin nun eingeladen, diese große Versöhnungsaktion anzunehmen und auch ihm die Hand zu reichen und dann auch ein Mensch zu werden, der diesen Geist der Versöhnung in seine Umwelt tragen kann. Das ist auch eine Aufgabe der Kirchengemeinde am Ort, dass sie den Geist der Versöhnung, den Frieden ausstrahlen kann. Und es fängt natürlich an, dass wir untereinander den Frieden suchen. Das heißt, nicht immer einer Meinung sein, aber zumindest aussprechen. Nicht übereinander reden, sondern miteinander reden. Bin auch schon hart kritisiert worden von Gemeindegliedern für Predigten, aber das Tolle fand ich immer, wenn sie selber gekommen sind. Das finde ich super. Und dann nicht hintenrum ich zu hören bekam, na, da wird über dich gesagt, das und das und das. Aber der Name bleibt anonym. Das ist auch Frieden. Sich auseinandersetzen aufgrund dieser großen Grundlage, die wir doch haben. Was kann uns denn schon passieren? Wir können uns immer wieder zusammensetzen, nachdem wir uns auseinandersetzen. Weil die Grundlage ist groß, ist wirklich groß. Und was es auch an Katastrophen gegeben hat in der Geschichte der Welt, durch Kriege, durch Machtgier und durch Hass, die größte Katastrophe, auf die gucken wir doch jeden Sonntag. Und das ist, dass sich es Gott trotz all dieser Dinge, die Menschen gemacht haben, nicht hat nehmen lassen, einzugreifen und zu sagen, ich mache Frieden, indem ich Krieg führe, nicht mehr gegen euch, sondern gegen mich. Furchtbar. Aber das verdient eben auch, dass es hier hängt, damit wir immer wieder darüber nachdenken, was das eigentlich bedeutet. Gott hat Frieden gemacht, indem er den verdienten Krieg eines gleichgültigen Geschöpfes, verdienen wir nicht den Krieg von Gott erklärt, für unsere Art, die Schöpfung in Scherben zu legen und dann noch zu sagen, warum lässt Gott das zu? So Frechheit. Ja? Aber Gott ist nicht der Förster, der uns Ameisen zertritt und sagt, den zeige ich mal, wer hier der Förster im Wald ist. Sondern er versucht uns trotzdem noch mit Liebe zu gewinnen und Frieden zu machen, indem er sagt, den Krieg habt ihr verdient, den ich da ausgehalten habe. Aber ich ertrage ihn für euch, damit Frieden herrscht zwischen mir und euch. Und jetzt kommt es darauf an, ob wir diesen Frieden auch an uns ranlassen und dann an unser Leben lassen, in unser Leben lassen und dann um unser Leben herum verbreiten können. Und damit wird der Mensch friedfertig. Jesus sagt, selig sind die Friedfertigen. Die werden einmal herrschen dürfen. Genauso wie Jesus kein Herrscher ist, der von oben nach unten diktatorisch herrscht, sondern indem er uns gedient hat, von unten her, die nur dürfen herrschen auf der Erde, einmal mit ihm in seinem Friedensreich, wenn er es anbrechen lässt. Er wird es sich ja nicht nehmen lassen, dieses Friedensreich kommen zu lassen, auch politisch und gesellschaftlich. Er wird es aufrichten, der Friedefürst, mit dem sein Kommen es schon begonnen hat. Und die Kirchengemeinden sollen es vorläufig als Kontrastgesellschaft zeigen, was es heißt, dieses Friedensreich. Und dann wird er es sich einmal nicht nehmen lassen, es aufzurichten. Und die dürfen mit ihm herrschen, die gedient haben. Fällt mir ein, hast du schon gedient? Gibt es ja dieses Motto. Hast du schon gedient? Die bewährt sind, diesen geistlichen Weg gegangen zu sein, Herrschaft durch Dienen. Demütigt euch vor Gott. Ihm gehört die Ehre. Dann wird er euch erhöhen. Und nicht, wie wir es so gerne machen, wir erhöhen uns und meinen, dadurch können wir was bestimmen. An Weihnachten, darauf läuft das alles zu, feiern wir das Kommen dieses Friedensfürsten in die Welt. Und haben nicht die Engel gesagt, Ehre sei Gott in der Höhe, dann wird Frieden auf Erden sein. Jedenfalls finde ich es so toll, wie der christliche Liederdichter Manfred Siebald das umdichtet, sodass es so klar wird, das Wort. Ehre sei Gott in der Höhe und dann wird Frieden auf Erden sein. Wenn wir Gott in der Höhe ehren, kehrt der Friede bei uns ein. Weil wir endlich den gefunden haben, der unsere kleinkarierten Machtkämpfe zu Plunder werden lässt gegenüber der Macht des gemeinsamen Lobgesangs auf ihn hin und unter ihm gesammelt und versammelt zu sein. Ihm gehört die Ehre. Und dann können wir Frieden erleben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.